ARD Sounds.
Es ist das vielleicht nobelste Hotel in Zürich. Das Grand Hotel Dolder thront hoch über der Stadt wie ein Märchenschloss auf einem Hügel. Mit seiner hellen Fassade, den markanten drei Türmen und den Seitenflügeln links und rechts wirkt es gleichzeitig ehrwürdig und ein bisschen entrückt, als würde hier oben eine ganz eigene Welt beginnen. Innen? Marmor, schwere Teppiche, teure Kunstgegenstände. In dieser Nacht des 5. Juli 2000 übernachtet hier eine Gruppe mächtiger Leute, Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees. Am nächsten Morgen werden sie darüber entscheiden, welches Land in 6 Jahren die Fußball-WM austragen darf. Es gibt Erzählungen aus dieser Nacht. Und wenn man denen glaubt, dann herrscht im Hotel bis spät geschäftiges Treiben. Angeblich versuchen Vertreter der einzelnen WM-Bewerber bis zuletzt Stimmen für sich zu gewinnen. Und währenddessen erreichen mehrere Faxe die Rezeption. Von einem Anrufer hat die Dame am Empfang genaue Instruktionen erhalten, was mit diesen Faxen zu tun ist. Sie faltet die Papiere also, steckt jeweils eins in einen Briefumschlag und macht sich auf den Weg. Vor einer Zimmertür bleibt sie stehen, klopft und schiebt dann einen der Umschläge unter der Tür durch. Was weder die Rezeptionistin noch sonst jemand zu diesem Zeitpunkt weiß: Die Zustellung dieses Faxes hat der Wahl des WM-Gastgebers 2006 gerade die entscheidende Wendung verpasst. Mein Name ist Esther Sedlacek und das hier ist das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Folge 3. 4 Tage und 1 Nacht.
Brasilien hat 3 Tage vor der Entscheidung der FIFA überraschend seine Bewerbung um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zurückgezogen. Sein Stimmenpaket soll Südafrika zugutekommen. Damit sind die Chancen Südafrikas, des härtesten Konkurrenten Deutschlands, gestiegen.
Es ist Montag, der 3. Juli 2000. Über dem Zürichsee in der Schweiz braut sich ein Unwetter zusammen. In 3 Tagen entscheidet sich hier in Zürich, welches Land die WM 2006 ausrichten darf. Das deutsche Bewerbungsteam um Franz Beckenbauer, Fedor Ratmann, Wolfgang Niersbach und Co. hat alles gegeben. Sie sind um die Welt gereist, haben mit allen 24 Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees gesprochen. Sie haben Fußbälle und Ausrüstung verschenkt, lukrative Freundschaftsspiele versprochen und viele Hände geschüttelt. Jetzt steht der letzte Abschnitt ihrer Reise an. Der damalige DFB-Pressechef Wolfgang Niersbach berichtet:
Wir sind dann an dem Montag nach Zürich geflogen, weil da die nächste große Aufgabe anstand. Haben wir uns in einem kleinen Hotel am Zürichsee eingenistet, nervös, angespannt, wie vor jedem Länderspiel auch. Also in dem Fall natürlich nervöser als vor jedem anderen Länderspiel.
Nervös werden offensichtlich auch die Engländer, denn die gehen noch einmal zum Angriff über. Erst rufen sie die europäischen Wahlmänner, und davon gibt es immerhin 8, dazu auf, für England zu stimmen. Europa hätte keine Chance auf das Turnier, wenn Deutschland die Stimmen holt, behaupten sie. Von wegen Understatement und so. Und dann, später in Zürich, geht's genauso weiter.
Also 2 Tage vor der entscheidenden Sitzung in Zürich hat der Bobby Charlton,
genauer gesagt Sir Bobby Charlton, ein echter Ritter und quasi der Franz Beckenbauer der Engländer,
noch seinem alten Freund Franz Beckenbauer gesagt: Wir gewinnen, gebt uns die Stimmen, die für euch waren. Also so sehr waren die davon überzeugt.
Franz Beckenbauer bemüht sich um Contenance, wie man damals in der Tagesschau hören kann.
Ich war nur ein bisschen überrascht, dass die Engländer plötzlich auf uns losgehen. Wir haben ja bisher ein ganz gutes Verhältnis gehabt und plötzlich gehen sie auf uns los. Ich weiß nicht warum.
Vermutlich war die Stimmung zwischen den Engländern und Franz Beckenbauer zuletzt so frostig, als Deutschland im WM-Finale 1966 um ein Tor betrogen wurde. Googelt mal Wembley-Tor.
Achtung! Kein Tor!
Aber kein Wunder, denn der Druck, der inzwischen auf dem deutschen Bewerbungsteam lastet, ist riesig. Gerade hat Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin vor der gesamten Presse den ersten Spatenstich im Olympiastadion gemacht. 500 Millionen D-Mark werden da jetzt in den Umbau des Stadions gesteckt. Das potenzielle Finalstadion. Aber dafür muss diese WM doch jetzt erstmal nach Deutschland kommen. Was wäre das für eine Blamage, wenn das Finale am Ende in London stattfindet? Womöglich noch im Wembley-Stadion. Zum ersten Mal während dieser ganzen Bewerbungsphase scheint Franz Beckenbauer tatsächlich nervös zu werden. Hier in Zürich, auf der Zielgeraden. In dem kleinen Hotel am Zürichsee, wo sich die DFB-Delegation eingenistet hat, geben Beckenbauer, Niersbach und das Team am 4. Juli noch einmal eine Pressekonferenz. Nur 20 Journalisten und 6 Kamerateams sind gekommen. Viel weniger als bei den vorherigen. Für ein Großereignis, für eine Bewerbung, in die Deutschland alles gesetzt hat, kein so gutes Zeichen. Aber ein Ass hat das deutsche Team noch im Ärmel. Am Sonnenberg, mit Blick auf die Stadt und den Zürichsee, hat die FIFA damals ihr Hauptquartier. Und hier oben bekommt jedes Bewerbeland nun ein letztes Mal die Chance, die 24 Mitglieder des Exekutivkomitees von sich zu überzeugen. Die Engländer, wieder mit einem Film, der wie ein perfekter Werbespot aussieht. Die Südafrikaner mit Nelson Mandela.
Die WM 2006 nach Südafrika zu vergeben, würde nicht nur meinen persönlichen Traum wahr werden lassen, sondern den der gesamten Nation.
Als letztes ist jetzt Deutschland dran. Der kleine, abgedunkelte Raum erinnert an einen Hörsaal. Ein Halbrund mit aufsteigenden Sitzreihen und in der Mitte, ganz unten, eine kleine Bühne. Wolfgang Niersbach berichtet von dem Moment.
5 Personen durften teilnehmen und bei uns hat nur Franz Beckenbauer geredet.
Der Kaiser betritt die kleine Bühne.
Liebe Freunde des Exekutives der FIFA.
Beckenbauer in seinem silbernen Anzug wirkt ungewohnt nervös. In seinen Händen hält er ein Stück Rasen, auf dem ein Fußball liegt. Er sieht die 24 Männer vor sich an. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Es ist quasi die 89. Minute und Beckenbauer muss jetzt irgendwie den Ausgleich machen, damit Deutschland sich zumindest in die Verlängerung rettet.
Unser Wunsch ist es, unser Wunsch, nicht nur unser Wunsch, der ganze Wunsch des Landes, der Bundesrepublik, die alle hinter uns stehen. Es ist nämlich genau der Mittelpunkt, also der Anstoßpunkt.
Puh, klingt alles eher nach Verdribbeln an der eigenen Eckfahne als nach Ausgleich.
Von diesem Anstoß aus würden wir uns natürlich wünschen und vorstellen, dass im Jahr 2006 die Weltmeisterschaft hier von diesem Punkt aus angepfiffen wird.
Aber jetzt kommt das, was keiner der Konkurrenten hatte. Unterstützung, namhafte Unterstützung.
Ich bitte die kleine Abwartung.
Aus einer Tür am Ende des Saales treten mehrere Personen ein und kommen zu Beckenbauer auf die Bühne.
Ich darf kurz vorstellen, obwohl ich glaube ich gar nicht vorstellen brauche.
Neben Franz Beckenbauer stehen jetzt der ehemalige Fußballstar Günther Netzer, IOC-Mitglied Thomas Bach, Tennislegende Boris Becker und ein Mann, der irgendwie aussieht wie...
Und das ist unser Bundeskanzler. Das ist keine Kopie, es ist unser Bundeskanzler.
Ach ja, und dann ist da tatsächlich auch noch eine Frau. Topmodel Claudia Schiffer. Wer Fremdscham schwer aushält, sollte jetzt mal für ein paar Sekunden die Ohren zuhalten.
Claudia, also ich denke, das schönste Kind, das Deutschland jemals hervorgebracht hat. Also was Schöneres haben wir nicht. Claudia, herzlichen Dank.
Ah, okay. Der Optik wegen ist die Frau also dabei. Also nur noch mal so zur Erinnerung, wir sind nicht in den 1950er Jahren, sondern im Jahr 2000. Yep. Na, auf jeden Fall, während Franz Beckenbauer jetzt erzählt, von Deutschland und seinen Vorzügen schwärmt, haben Claudia Schiffer, Bundeskanzler Schröder und die anderen Promis nur eine Aufgabe.
Die standen nur da und haben Daumen gedrückt.
Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich Daumen gedrückt. Wolfgang Niersbach muss es wissen, er war schließlich dabei. Erinnert ihr euch noch an die improvisierte Präsentation in München aus der ersten Folge? Die Situation hier in Zürich erinnert leider ziemlich stark daran. Aber dann?
Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe die Augen aufgehalten. Ich bin mit diesen ganzen Reisen geduldiger geworden. Ich habe auch verstanden mittlerweile, was es heißt, Sportpolitik zu betreiben. Also das muss man alles lernen.
Dann kommt Beckenbauer langsam in Fahrt. Er merkt, dass die Leute im Saal ihm aufmerksam zuhören. Und was er jetzt sagt, klingt aufrichtig, nicht einstudiert und nicht aufgesetzt wie irgendwelche Daumendrückposen.
Wir waren in den Konföderationen, wir haben unsere Vorträge gemacht, wir haben privat eingeladen, wir haben die Gastfreundschaft genossen, wir haben eure Speisen gegessen, ich habe eure Häuser gesehen und deswegen habe ich Vertrauen. Ich habe Vertrauen in euch, dass ihr morgen die richtige Entscheidung trifft. Vergessen wir alles, die ganzen Spekulationen, die irgendwo in diesem Raum und außerhalb dieses Raumes herumschwirren. Vergessen wir das Ganze. Deswegen bin ich hier heute auch voller Emotionen und auch Motivation, weil ich möchte, dass wir genauso gute Gastgeber sind, wie Sie waren. Wie ich möchte Sie einladen. Herzlichen Dank.
Franz Beckenbauer verneigt sich. Und ja, diese Rede war seine vielleicht beste Performance während der ganzen Bewerbung.
Und der Franz hat alles gegeben mit seinem Temperament.
Aber ob er alle damit mitreißen konnte?
In der ersten Reihe saß ein Exekutivmitglied, ich sage jetzt nicht den Namen, hat festgeschlafen.
Im kleinen DFB-Hotel am großen Zürichsee ist die Anspannung am Abend nach der letzten Präsentation unermesslich groß. Ist die Entscheidung wirklich längst gefallen, wie Franz Beckenbauer befürchtet? Wolfgang Niersbach und das Bewerbungsteam gehen noch einmal alle Namen der Wahlmänner durch. Sie brauchen 13 der 24 Stimmen, um zu gewinnen.
Ich kann mich erinnern, an dem Vorabend bin ich mit Horst Schmidt alleine spazieren gegangen und haben uns dann gegenseitig abgefragt, ausgetauscht. Horst, was meinst du, Wolfgang? Also es war eine nervöse Anspannung. Wir haben so lange darauf hingearbeitet, 8 Jahre auf diesen Tag und dann war der Tag da.
Am nächsten Morgen, es ist der 6. Juli 2000, strahlt die Sonne über Zürich. Regelrechtes Kaiserwetter. Die 24 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees haben wenig Schlaf abbekommen. Bis tief in die Nacht haben sie Gespräche geführt, gegrübelt. Doch jetzt ist endlich Schluss damit. Schwarze Limousinen fahren am Grand Hotel Dolder vor. Sie bringen die Männer zum nur wenige Minuten entfernten FIFA-Sitz am Sonnenberg. Das Gebäude ist damals kein futuristischer Bau wie heute. Es wirkt eher wie eine große alte Stadtvilla. Eine Limousine nach der nächsten fährt vor. Ein Delegierter nach dem anderen verschwindet im Gebäude. Hier darf ab jetzt kein Außenstehender mehr rein. Was jetzt passiert, ist nun ja sowas wie...
Am frühen Abend war es soweit. Mit dem Ruf Extra Omnes, alle hinaus, wurde die Tür zur Sixtinischen Kapelle feierlich verschlossen. Das Konklave, die Wahl eines neuen Papstes, hat begonnen.
Genau wie bei der Papstwahl, dem Konklave, schließen sich die Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees am Sonnenberg ein. Niemand darf rein, niemand darf raus. Bis weißer Rauch aufsteigt. Oder in diesem Fall hier, feststeht, wer WM-Gastgeber wird. Um 9 Uhr eröffnet FIFA-Präsident Sepp Blatter die Wahl. Die Runde sitzt in dem beinahe sakral wirkenden Konferenzraum auf dunklen Lederstühlen. Die Tische bilden ein großes, offenes U. Alle Mitglieder können und müssen sich gegenseitig ansehen. 4 Länder sind noch im Rennen um die WM 2006. Marokko, England, Südafrika und Deutschland. In einer geheimen Wahl stimmt nun jeder der 24 Männer für seinen Favoriten. Nach jeder Runde scheidet der Bewerber aus, der die wenigsten Stimmen bekommen hat. Wer 13 Stimmen, die absolute Mehrheit, erhält, hat gewonnen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier aus der Messehalle in Zürich.
Der Medienauflauf rund um die Messehallen in Zürich ist gigantisch. Hier soll nach erfolgter Wahl der Sieger präsentiert werden. ARD und ZDF übertragen die Auslosung live, fast wie bei einer Bundestagswahl. Weitere Sender aus allen Herren Ländern sind am Start. Noch gibt es für die Kameras aber nichts zu sehen. Die Bühne mit der FIFA-blauen Wand und den Mikrofonen ist noch leer, genauso wie die Stuhlreihen davor. Die Presseleute stehen wartend in der Halle rum, genau wie die Vertreter der Bewerber. Ruhig sitzen kann hier offenbar gerade niemand, auch Wolfgang Niersbach nicht.
Diese Spekulationen, Gerüchte, auch die Frage, stehen die 8 Europäer, stehen die wirklich, das gab es bis zum Morgen der Entscheidung.
Es ist 12.56 Uhr, als eine Durchsage durch die Messehalle tönt. Der Pressesprecher der FIFA bittet die Journalistinnen und Journalisten, ihre Plätze einzunehmen. Es gibt die ersten Neuigkeiten vom Fußballkonklave.
Habemus!
Nee, so weit sind wir noch nicht. Aber zwei Wahlgänge seien bereits gemacht. Als erstes ausgeschieden Marokko. Da waren es nur noch drei. Und im zweiten Wahlgang?
Es hat zwei Wahlgänge schon gegeben. Sie werden auch gerade verkündet. Wie sieht's aus?
Sehr spannend für uns. Also wir sind im Endkampf mit Südafrika. Im zweiten Wahlgang haben wir 11 Stimmen bekommen. Südafrika ebenfalls 11 Stimmen. Und England 2 Stimmen. Ist auch England aus dem Rennen.
Football ist wohl doch nicht coming home. Zumindest nicht 2006. Der echte Fußballritter Sir Bobby Charlton muss ohne die Trophäe zurück nach England reiten. Aber was wird im nächsten Wahlgang aus den zwei Stimmen?
Was bedeutet das? Die englischen Stimmen, wer wird die bekommen? Wie schätzen Sie es ein?
Wenn bei einer Stimme der Schotte David Will dabei ist, wo wir von ausgehen, wird er sicher zu uns wechseln. Diese Zuversicht habe ich. Die zweite Stimme, abwarten.
Wenn man sich den Fernsehbeitrag anschaut, kann man die Anspannung bei Wolfgang Niersbach regelrecht sehen. Er weiß gar nicht, wohin mit seinen Händen und Armen. Ja, kein Wunder. Denn in dem Wahlgang, der jetzt gerade läuft, geht's um die Wurst. Deutschland oder Südafrika. Wenn nur eine der beiden England-Stimmen gleich auf Deutschland entfällt, dann steht es 12:12. Bei Gleichstand zählt die Stimme des FIFA-Präsidenten doppelt. Und das ist ja Sepp Blatter. Ihr erinnert euch? Der Mann, der versprochen hat, die WM nach Afrika zu bringen. Es ist jetzt kurz vor 13 Uhr. Am Sonnenberg öffnen sich die Türen. Das heißt quasi weißer Rauch. Habemus, WM-Gastgeber.
Ich schaue jetzt mal raus und verstehe gerade, wenn ich die Bilder richtig deute, dass es so langsam losgeht. Das müsste FIFA-Abfahrt sein. Das heißt, die Herrschaften sind endlich mal wieder raus aus dem schönen Gebäude dort oben, hoch über dem Zürichsee.
Die Mitglieder des Exekutivkomitees steigen in die Limousinen und lassen sich ins Tal kutschieren. Was unten in der Messehalle noch niemand weiß, oben auf dem Berg ist etwas Unvorhergesehenes geschehen. Etwas schier Ungeheuerliches. In der Messehalle 4 kommen nun auch Franz Beckenbauer und Fedor Radmann an. Sie setzen sich in die erste Reihe. Der Kaiser wirkt so angespannt wie damals, beim Endspiel 1990, als Andi Brehme sich gerade den Ball auf dem Elfmeterpunkt bereitlegt. Schließlich betreten Sepp Blatter und die FIFA-Delegierten den Saal. Es ist jetzt kurz nach 14 Uhr. Kann endlich mal jemand dieses Spiel anpfeifen? Jap, Blatter macht's. Er geht ans Rednerpult. Der Kaiser sitzt mit verschränkten Armen auf seinem Platz. Radmann nestelt an seinem Mobiltelefon herum. Alles, wofür sie jahrelang gearbeitet haben, findet jetzt seinen Höhepunkt. Positiv oder negativ? Ja, schauen wir mal. Oben auf der Bühne lässt sich Sepp Blatter Zeit. Er wirft einen Blick ins Publikum. Sein Gesichtsausdruck, der lässt sich gar nicht deuten. Dann legt er los.
Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Señoras y Señores, welcome to Zurich.
Blatter bedankt sich bei den vier Ländern, die heute zur Wahl standen, spricht von einem fairen Wettkampf.
The Executive Committee was placed in front of two alternatives, to be innovative, to invest with courage and trust.
Es habe zwei Möglichkeiten gegeben bei dieser Wahl. Innovativ und mutig zu sein auf der einen Seite. Die Kamera zeigt Franz Beckenbauer und er weiß genau, was Blatter sagen will. Innovativ sein. Das heißt für Blatter Südafrika wählen.
In a new continent or to stand with the established football powers.
Oder auf der anderen Seite konnte man sich für die etablierten Kräfte im Fußball entscheiden.
As you know, it has taken 3 rounds of voting or 3 ballots. So for the final round, the executive committee had to choose between South Africa and Germany. And now,
3 Abstimmungsrunden waren nötig, so Blatter. In der letzten Runde mussten sich die Delegierten zwischen Südafrika und Deutschland entscheiden. Blatter streckt den Arm aus. Dann wird ihm der Umschlag gereicht. Bei der Papstwahl wäre das der Moment, in dem sich die Fensterläden zum Petersplatz öffnen, kurz bevor der neue Papst auf den Balkon tritt. Der Umschlag, den Blatter nun also in der Hand hält, ist mit einem dicken roten Siegel verschlossen.
It will now be my great pleasure, with excitement, but also with a lot of interest, to open this envelope.
Blatter bricht das Siegel und holt einige Zettel aus dem Umschlag. Der ganze Saal hält jetzt den Atem an. Blatter scheint etwas im Umschlag zu suchen. Und dann?
First I have to say that the result is the nearest possible result which could have been attained in the third ballot. 12-11.
Es sei das engstmögliche Ergebnis gewesen. Die Wahl, sie ging 12-11 Stimmen aus. Aber anstatt jetzt endlich den Gewinner zu verkünden, sagt Blatter das.
There has been one member not voting in the last ballot. And the winner is...
Ein Mitglied hat in der finalen, alles entscheidenden Runde nicht abgestimmt. Alle in Halle 4 der Messe Zürich fragen sich, was hat das zu bedeuten? Wer ist der Mann, der nicht abgestimmt hat? Und vor allem, warum hat er nicht abgestimmt? Charles Dempsey kann nicht schlafen. Mit 79 Jahren ist er das älteste Mitglied im FIFA-Exekutivkomitee. Charlie, wie ihn alle nennen, ist der Vertreter des Verbandes von Ozeanien, also von Australien, Neuseeland, Samoa und der vielen kleinen Inselstaaten. Er sieht aus wie ein freundlicher älterer Herr, hager, mit Brille und schütterem Haar. Doch heute Abend ist ihm das Lächeln vergangen. An seiner Unterkunft liegt es nicht. Das Grand Hotel Dolder, das Märchenschloss, das hoch oben über der Stadt thront, bietet ihm jeglichen Komfort. Sein Zimmer ist luxuriös, Holzfußboden, Ledermöbel, alles wunderbar. Aber jetzt, eine Nacht vor der entscheidenden Abstimmung, kommt Charlie Dempsey einfach nicht zur Ruhe. Besser gesagt, sie lassen ihn einfach nicht zur Ruhe kommen. Ständig ruft jemand an. Mal soll er doch unbedingt für Südafrika stimmen, mal für Deutschland. Charlie fühlt sich unter Druck gesetzt. Dabei hat er klar gesagt, dass seine Stimme erstmal an England geht. Charlie lebt seit langem in Neuseeland, das Teil des britischen Commonwealth ist, und er ist gebürtiger Schotte. Aber sollte England früh ausscheiden, dann werden alle seine Stimme wollen. Sein Verband hat ihm befohlen, in diesem Fall für Südafrika zu stimmen. Aber Deutschland, er kennt Franz Beckenbauer gut. Sie spielen manchmal Golf zusammen. Hat er ihnen nicht auch versprochen, sie zu unterstützen? Glaubt man den Gerüchten, wird Charles Dempsey in dieser Nacht vor der Abstimmung nicht nur von Nelson Mandela höchstpersönlich, sondern auch von Bundeskanzler Gerhard Schröder angerufen. Hotel Dolder. An der Rezeption des Grand Hotel Dolder wird ebenfalls telefoniert in dieser Nacht. Und kurz darauf treffen mehrere Faxe ein. Die Dame am Empfang faltet sie, schiebt sie in jeweils einen Briefumschlag. Und gerade als Charlie endlich mal zur Ruhe kommen will, er sieht zur Tür. Ein Umschlag wird darunter hindurchgeschoben. Charlie liest das Fax und weiß vermutlich, das war's mit Schlaf heute Nacht. Am nächsten Morgen in der Sixtinischen Kapelle der FIFA, also im Abstimmungsraum am Sonnenberg, ist die zweite Abstimmungsrunde zu Ende gegangen. England kommt nur noch auf 2 Stimmen und scheidet damit aus. Diese beiden Stimmen werden jetzt zum Zünglein an der Waage. Doch bevor es zum letzten und finalen Wahlgang geht, ja, das erzählt euch Sepp Blatter jetzt besser mal selbst. Wir haben mit ihm darüber während unserer Recherche gesprochen. Die Handyaufnahme ist nicht so gut, aber der Inhalt schon.
Dann ist im letzten Wahlgang ist plötzlich der Vertreter von Ozeanien, Charles Dempsey aus Neuseeland, ist dann aufgetreten. Er steht auf, man macht seine Mappe, sagt, hey, Sie wollen es nicht mehr. Und dann sagt er, President, I want to leave.
Charles Dempsey verlässt aber nicht einfach nur den Raum. Der 79-Jährige packt seine Sachen und steigt noch am selben Tag ins nächste Flugzeug nach Neuseeland. Die Verwunderung im Saal ist groß. Die Wahl geht dennoch weiter.
Dann ist er gegangen und dann haben wir abgestimmt.
Zurück zum Moment der Verkündung in die Messehalle in Zürich.
And the winner is Deutschland.
Ja! Herzlichen Glückwunsch, Franz Beckenbauer, Fedor Radmann. Die Mühen haben sich gelohnt.
In der ersten Reihe vor der Bühne stehen Fedor Radmann und der angereiste Bundesinnenminister Otto Schily klatschend auf. Zwischen ihnen Franz Beckenbauer. Der zögert einen Moment und hält inne. Kaum hat er sich erhoben, wird er umarmt. Von seinem Gefährten Radmann, von Wolfgang Niersbach. Sie haben es geschafft, trotz aller Widrigkeiten.
Das war dann um 14.07 Uhr. And the winner is Deutschland. Er hat nicht Germany gesagt, sondern and the winner is Deutschland.
Nur Minuten nach der Verkündung steht DFB-Pressechef Wolfgang Niersbach wieder vor dem Mikrofon des ARD-Teams. Die Anspannung ist aus seinem Körper gewichen. Niersbach strahlt aber nicht. Er wirkt einfach nur müde und gerührt.
Ja, beschreiben Sie mal, was geht da in Ihnen vor, als der Sepp Blatter den Namen Deutschland sagt?
Wir haben ja zuletzt nicht viel zu lachen gehabt, aber hier habe ich zu denen gehört, die vom ersten Tag an mitgearbeitet haben. Wir waren 1993 schon hier. Damals hat man gesagt, ihr habt ohnehin keine Chancen. Wir haben dann den Franz Beckenbauer gewonnen und das alles mitgemacht zu haben und dann so etwas zu erleben, das passiert, glaube ich, nur einmal im Leben.
Heute, sagt er.
Ich gebe gerne zu, dass mir da auch die Tränen gekommen sind.
Während Deutschland jubelt, ist Südafrika sauer. Und ein Mann hat jetzt ein Problem. Sepp Blatter hatte den Afrikanern diese WM ja versprochen. Wegen dieses Versprechens haben sie ihn zum Präsidenten gewählt. Und dann kommt ihm in letzter Sekunde dieser Dempsey in die Quere.
Weil der für Südafrika gestimmt hätte, wäre der Weltcup nach Südafrika gegangen.
Und jetzt tut Blatter etwas, was er so gut kann wie kaum jemand anderes. Er lenkt die Aufmerksamkeit von sich weg. Nach wie vor geistert die Frage durch die Messehalle 4, wer war das denn nun, der nicht abgestimmt hat? Und was könnte dahinter stecken?
Also um transparent zu bleiben, werde ich Ihnen den Namen nennen. Es war der Präsident des Ozeanischen Fußballverbandes, nämlich aus Neuseeland, Herr Charlie Dempsey.
Hätte Dempsey, wie von seinem Verband gefordert, für Südafrika gestimmt, hätte es einen 12:12 Gleichstand gegeben. Dann hätte Sepp Blatter das letzte Wort gehabt. Der einzige Mann, dessen Stimme dann doppelt gezählt hätte und die WM wäre nach Südafrika gegangen. Am Ende ist es also nicht die Stimme für Deutschland, die entscheidet, sondern die eine, die fehlt.
Ich glaube ja auch zu wissen, wer für uns gestimmt hat. Nämlich die 8 Europäer und die 4 Asiaten. Aber keiner kann es beweisen. Es ist eine geheime Wahl.
Dabei ist längst nicht mehr die Frage, wer für Deutschland gestimmt hat und warum, sondern warum um alles in der Welt ist Charles Dempsey übereilt abgereist?
Heftigen Wirbel hat es heute um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland gegeben. Von angeblichen Bestechungsbriefen war die Rede.
Konnten uns überhaupt keinen Reim darauf machen.
Ich habe dann diese Faxe an das Grand Hotel Dolder weggefaxt und habe dann noch angerufen. Ich wollte, dass die auf jeden Fall noch weitergeleitet werden, weil die Abstimmung am nächsten Tag war.
Das war das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Ein Sportschau-Podcast der Bild- und Tonfabrik für ARD Sounds im Auftrag des SWR. Ein Podcast von Florian Nöte und Simone Schillinger. Erzählt von mir, Esther Sedlacek. Executive Producerin der Bild- und Tonfabrik, Desiree Klein. Redaktionelle Mitarbeit, Lilly Solms und Fridolin Menzel. Archivrecherche, Lilly Solms. Originalmusik, Laura Thiem. Sounddesign und Schnitt, Fridolin Menzel und Laura Thiem. Zusätzliche Unterstützung in der Postproduktion, Azar Sayed und Max Sattler. Produktionsleitung, Bild- und Tonfabrik, Vanessa Hömig. Coverdesign, Marc Trompetter. Projektleitung, SWR, Chris Eckert. Redaktion, SWR, Timo Klump, Holger Kühner. Neue Folgen von Das Geld zu Gast bei Freunden hört ihr immer eine Woche früher in ARD Sounds. Erzählt allen von diesem Podcast und selbst wenn die keine Fußballfans sind, umso besser. Denn um Fußball geht's ja nicht, sondern um eine Geschichte, die so verrückt ist, dass sie eigentlich gar nicht wahr sein kann. Und hier kommt noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Falls ihr sagt, Comedy und gute Unterhaltung, let's go. Dann sind Till Reiners und Moritz Neumeier genau die richtigen für euch. In Talk ohne Gast reden die beiden jede Woche darüber, was bei ihnen so abseits der Comedy-Bühnen und Fernsehstudios auf und in denen sie so rumhängen und vielleicht auch im Backstage so alles los war. Hört rein, denn eins darf ich euch im Namen von Till und Moritz versprechen, es wird garantiert lustig. Es ist der ausgecallte 360-Grad-Qualitäts-Podcast und nicht weniger bekommt ihr. Hört gern rein. Link findet ihr in unseren Shownotes.